ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Hugo Egon Balder. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie machen ja einen ausgeschlafenen Eindruck.
Nein, das täuscht. Ich zwinge mich dazu.
Sind Sie ein disziplinierter Mensch?
Bin ich. Bin auch heute früh aufgestanden, damit ich pünktlich hier bin.
Wie lange ging es denn gestern Abend?
Es ging nicht so lange. Nach dem Theater bin ich in meine Theaterwohnung gefahren. Dann hat mir meine Frau Spaghetti Bolognese gemacht und dann bin ich auch schon schlafen gegangen. Nee, ich habe noch Fernsehen geguckt ein bisschen, aber nicht lange.
Sehr brav.
Ja, ganz brav, ja.
Sie sind nämlich bis zum 25. Juni im Stück Komplexe Väter zu sehen. Um endlich den neuen Freund ihrer Tochter Nadine kennenzulernen, organisiert Ute ein Familientreffen und dazu ist auch der leibliche Vater von Nadine geladen. Das ist dann ihre Rolle. Sie sind der Erik.
Ja.
Und den aktuellen Freund der Ex, den können sie nur so gar nicht ab. Das ist Jochen Busse.
Ja.
Und als der Freund der Tochter dann vorgestellt wird, passiert was?
Ja, einiges. Also wir stellen fest, dass dieser Mann fast genauso alt ist wie wir. Also viel zu alt für unsere Tochter. Und das ist natürlich ein Grund, warum wir uns beide dann zusammenschließen und verbrüdern und gegen ihn wettern. Und der ist auch noch Psychotherapeut. Und macht uns das Leben schwer.
Wo gab's denn gestern Abend die meisten Lacher?
Das kann ich nicht sagen. Es gibt so viele Lacher in dem Stück, das weiß ich nicht mehr. Also es gibt wirklich sehr viele Lacher.
Wobei ja jeder Abend, glaube ich, anders ist. Das ist ja das Besondere am Theater. Es ist niemals gleich. Was war gestern vielleicht anders als die Abende vorher?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Es war genau der gleiche Applaus, das waren genau die gleichen Lacher wie vorher. Manchmal ist es so, dass man im Publikum jemanden sitzen hat, der besonders laut lacht. Und das steckt natürlich die anderen an, nicht? Also jede Vorstellung ist unterschiedlich, das stimmt. Wir versuchen immer gleich zu sein, aber auch das gelingt uns nicht immer, weil wir selber manchmal lachen müssen.
Ja, wo gestern?
Gestern nicht. Gestern haben wir es einigermaßen durchgezogen. Aber es gibt ein paar Stellen im Stück, wo wir dann auch selber ein bisschen aus der Rolle fallen. Wir mussten auch schon mal abbrechen vor Lachen. Weil wir selber gelacht haben.
Find das Publikum wahrscheinlich grandios, oder?
Das finden die klasse, ja. Ja.
Wie gucken Sie denn ins Publikum? Nehmen Sie das als Masse wahr? Gucken Sie auch manchmal, wenn dann jemand ganz besonders laut lacht, wie Sie sagen, gucken Sie hin, nehmen Sie Blickkontakt auf?
Ja, das ist immer unterschiedlich. Also wenn man die Zeit hat, mal eine Minute, wo man nicht dran ist, und man muss ja immer aufpassen, dass man seinen Einsatz nicht verpasst. Aber dann hat man schon mal die Chance zu gucken. Also es gab eine Szene, als wir in München gespielt haben, das war ungefähr eine Woche, nachdem die Queen verstorben war. Da bin ich aufgetreten und in der ersten Reihe saß eine ältere Frau, die original so aussah wie die englische Königin. Wirklich original.
Sie ist wieder auferstanden.
Hatte so einen Hut auf, die Haare, die Brille, es war original. Und ich konnte nicht mehr hingucken und habe dann zu meinem Kollegen Heinersdorf, bevor er auftrat, habe ich dann gesagt, in der ersten Reihe sitzt übrigens die kürzlich verstorbene Queen. Das hätte ich nicht machen sollen. Also wie wir diese Vorstellung rumgekriegt haben, weiß ich bis heute nicht. Weil wir konnten nicht mehr hinschauen. Das gibt's auch, ja.
Dieses Stück wurde Ihnen und Jochen Busse auf den Leib geschrieben. Mhm. Ist das denn eine Situation, die Ihnen vertraut ist? Sie sind ja Vater.
Ja, aber mit der Situation bin ich Gott sei Dank nicht vertraut. Also das müssen wir schon spielen.
Das heißt, Sie können sich jetzt mit diesem Stück darauf vorbereiten?
Ich hoffe nicht, obwohl man weiß es nicht.
Ja. Wie ist es denn, wenn Sie ein Theaterstück spielen als Schauspieler? Lernen Sie sich selbst da auch nochmal anders kennen?
Das ist immer die Frage. Also in der Komödie ist es ja so, dass man Wert darauf legt, dass das Ding als Ganzes funktioniert, dass die Pointen funktionieren,
Timing,
dass die Lacher
so
funktionieren. Timing ist das A und O bei der ganzen Sache. Und natürlich macht man sich Gedanken über den Charakter. Da spricht man vorher mit dem Regisseur, in dem Falle Heinersdorf, der es auch geschrieben hat, drüber. Und dann geht das an sich ziemlich schnell. Also da muss man sich keine großen Gedanken machen.
Musiker, Entertainer, Radio, Fernsehmoderator, Fernsehproduzent, Kabarettist, Schauspieler, Gastronom. Was habe ich vergessen?
Nichts.
Radiostudio ist Ihnen ja bekannt. Ne? Mhm. Sie waren 11 Jahre bei Radio Luxemburg. Mhm. Gab es da so Songs, die Sie versucht haben, immer wieder ins Programm unterzubringen?
Ja, wir hatten eine Playliste. Also es gab ja einen Verlag bei Radio Luxemburg und dieser Verlag hat dann mit anderen Verlagen eine Gemeinschaft gebildet, also ein Joint Venture. Und diese Titel wurden dann halt auch gepusht bei Radio Luxemburg.
Das waren die Titel, die Sie spielen mussten.
Die
und
mussten
dann gibt es ja immer noch so, dass man sagt, ah ja, den jubel ich jetzt mal unter.
Mhm.
Was war das?
Also als ich hinkam, 1979, war es so, dass jeder Sprecher seine eigene Musik machen konnte. Ich auch. Das wurde dann im Laufe der 80er Jahre wurde es geändert. Es gab vorher auch schon eine Musikredaktion, die aber nur Hinweise gab. Oder wo dann auch mal Walter Freiwald, der leider verstorben ist, der ja Musikredakteur war, der dann zu mir kam und sagte, pass mal auf hier, spiel das mal. Und dann in den 80er Jahren wurde es aber geändert. Da bekam man dann von der Musikredaktion die Titel vorgelegt und die musste man dann spielen.
Das klingt jetzt gerade so, als hätte man damals unterscheiden können, anhand der Musik, wer gerade Sendung hat.
So könnte man das sagen, ja. So war es auch.
Was war das bei Ihnen? War es dann Krautrock? Sie sind der Gründungsmitglied von Birth Control?
Nee, es war nicht nur Krautrock, es war an sich alles. Also man muss ja auch dann, wenn man so eine Sendung macht, muss man ja auch Rücksicht auf den Geschmack des Publikums nehmen. Und dann war natürlich immer die Frage, wann machte man die Sendung, zu welcher Zeit? Und wenn man Nachtsendung hatte, konnte man an sich machen, was man wollte. Wenn man Morgensendung hatte beim Wecker, musste man schon ein bisschen aufpassen. Also wenn man da morgens um 6 Uhr Rammstein spielt, ist es nicht so lustig. Also musste man da schon ein bisschen aufpassen. Aber jeder Sprecher hatte so seine eigenen Titel.
Was fällt Ihnen gerade ein? Was haben Sie regelmäßig aufgelegt?
Beatles.
Großer Beatles-Fan, dann kein Rolling Stones-Fan oder beides?
Stones auch. Ich bin auch Stones-Fan, aber ich bin mehr Beatles-Fan als Stones-Fan.
Weil sie musikalisch komplexer sind, das sagen so viele?
Ja, weil Stones ist eine wunderbare Rocktruppe, die liebe ich. Ich war auch bei Konzerten, es ist alles klasse. Die Beatles sind einfach musikalisch, kompositionsmäßig besser und breiter als die Stones. Aber es sind zwei völlig verschiedene Musiken und die kann man auch nicht zusammenwürfeln.
11 Jahre Radio, was macht für Sie die Faszination Radio aus?
Radio ist geil, Punkt. Weil man die Leute, man muss die Fantasie der Leute anregen. Nicht? Weil die Leute, die sehen es ja nicht, die hören es ja nur.
Kino im Kopf.
Im Kopf, ja. Das ist genauso wie wenn man ein Buch liest.
Da muss man nicht. Sie haben ja auch die Stories hinter den Hits vor einigen Jahren nochmal ins Radio gebracht. Mhm. Welche Geschichte ist Ihnen da besonders im Kopf geblieben?
Oh Gott, da waren so viele Geschichten. Es gibt eine Geschichte von John Lennon, die er dann im Lied Lied verarbeitet hat. Das war Norwegian Wood, norwegisches Holz. Das war, sagt man, oder man erzählt es jedenfalls, dass das ihm wirklich passiert sein soll. Dass er wirklich eine Frau kennengelernt hat und dann bei der saß und ist aber nichts passiert und er war völlig frustriert. Das sind so die Geschichten, die zwar belegt sind, aber da Lennon nicht mehr lebt, kann man ihn noch nicht mehr fragen, ob es wirklich so war.
Kriegen Sie das noch zusammen? Wer wäre die Erstbesetzung des Marty McFly in Zurück in die Zukunft gewesen? Und was hat das mit einem der beliebtesten Hits der 80er zu tun?
Kriege ich nicht mehr zusammen, keine Ahnung.
Neugierig, schlagfertig, musikalisch, drei Eigenschaften, die Sie auszeichnen. Wenn Sie sich jetzt für eine entscheiden müssten davon, welche würden Sie wählen?
Oh, das ist schwer. Ich bin alles drei, da kann ich mich nicht entscheiden.
Sie müssen.
Ich muss, musikalisch.
Warum ist Ihnen das am wichtigsten?
Weil ich mit Musik aufgewachsen bin. Ich habe mit 4 Jahren Klavierunterricht bekommen und mein ganzes Leben besteht aus Musik, von vorne bis hinten.
Was ist die erste musikalische Erinnerung, die Sie haben?
Die erste ist natürlich Czerny. Das ist das Übungsheft für angehende Pianisten, dass man jeden Tag 400 Mal rauf und runter spielen muss.
Ne? Die Tonleitern rauf und runter.
Tonleiter, alles, Quintenzirkel, alles, was man lernen muss, Theorie und dann halt die Praxis.
Wie oft spielen Sie noch Klavier?
Wenn ich Zeit habe, also manchmal in meiner Kneipe, wenn ich nicht gerade am Schlagzeug sitze, sitze ich am Keyboard, was natürlich sehr viel einfacher ist, als Schlagzeug zu spielen, weil man sich nicht bewegen muss. Und ansonsten mache ich das zu Hause, wenn ich abschalte. Also was für Jochen Busse Yoga ist, ist für mich Piano.
Gibt es eine Eigenschaft, von der Sie gerne mehr hätten?
Ja, Geduld.
Das,
Geduld, ja.
Das sagen die Leute ja immer. Im Bewerbungsgespräch heißt es so, wenn man keinen Makel an sich nennen will, dann ist es Geduld.
Ja. Das ist bei mir wirklich so. Ich bin immer zu schnell irgendwie. Manchmal ist es auch berechtigt. Also wenn man dann irgendwo in langen Meetings sitzen muss, gehe ich nach 2 Minuten raus und sage, ich gehe mal Kaffee trinken, sagt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Das kann man auch in 2 Sätzen klären.
Sind Sie einer, der schnell genervt ist?
Früher mehr als heute. Heute geht's. Also im Alter wird man ein bisschen ruhiger und denkt, das kenne ich alles schon. Früher war ich sehr schnell genervt, ja.
Jetzt haben Sie Karrieren in Branchen gemacht, von denen viele Menschen träumen. Musikbranche, Kabarettbühnen, Fernsehen, Theater. Was raten Sie denn jungen Menschen, die jetzt am Anfang einer Karriere stehen? Welche Eigenschaft ist da besonders wichtig?
Das ist momentan sehr schwierig heutzutage, weil sich alles geändert hat. Es ist heute nicht mehr so einfach wie früher. Es gibt das Internet, die viele jungen Damen und Herren möchten gerne so sein wie. Und das geht dann meistens in die Hose. Also ich kann immer nur jedem raten, zuhören, üben, üben, üben.
Ist so interessant, wir sprechen immer von Individualität und trotzdem ist dann so vieles gleich. Also weil Sie gerade sagen, ja, da möchte jemand sein wie.
Naja, die Zeiten haben sich geändert. Nicht? Heute posten junge Menschen ziemlich viele Sachen und verdienen dann plötzlich viel Geld mit nichts. Und das wollen dann alle nachmachen. Dann gibt es viele Damen und Herren, die sich bearbeiten, also was die Fotos anbelangt. Ich möchte auch so aussehen. Das ist immer dieses So-Sein-Wie. Und mir geht so ein bisschen das Individuelle verloren. Jeder soll doch so sein, wie er ist und soll versuchen, aus seinem Leben das zu machen, was er machen möchte. Und dazu gehört halt auch Arbeit. Das ist dann nicht zu verhindern.
Wie wichtig ist Talent?
Talent ist wichtig, aber es reicht nicht. Wenn man da nicht arbeitet, dann nützt das beste Talent nichts. Es gibt natürlich gibt es Beispiele, wo das Talent gereicht hat. Das sind aber wenige.
Die Portion Glück, welchen Anteil hat die?
Einen ganz großen. Sagen wir mal die Hälfte. 50% ist Glück und der Rest ist Können, Arbeit und Talent.
Sie haben mit Jackie Drexler über Geschichte, Struktur und Funktion der Klopf-Klopf-Witze geschrieben. Ich bin jetzt gestern überhaupt auf die Klopf-Klopf-Witze gestoßen, die kannte ich gar nicht. Können Sie mal erklären?
Das war mein Freund Drexler, der musste mir das auch erst erklären, was das ist. Ich wusste das auch nicht. Ja, mein alter Freund Drexler, mit dem ich ja in meinem Leben fast alles zusammen gemacht habe, es ist halt ein so intelligenter Mensch und so ein gebildeter Mensch, der weiß alles im Gegensatz zu mir.
Aber Sie wissen es jetzt, Sie können uns Dummies sagen, was ist ein Klopf-Klopf-Witz?
Das sind diese Knock-Knock-Witze. Ich habe ja zu ihm gesagt, das kann man an sich ins Deutsche nicht übersetzen. Wir haben es trotzdem versucht, aber ich finde, es funktioniert nicht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, woraus die genau bestehen, weiß ich es auch nicht mehr. Es ist eine ganz einfache Sache, aber das kann man nur im Englischen machen, denke
okay.
ich.
Okay, einen habe ich rausgeschrieben, ja? Also vielleicht wird es dadurch dann klar. Also, man muss immer sagen, wer ist da? Dann sagst du ein Wort, oft ist es ein Name oder ein Tier, zum Beispiel der Bär.
Ja.
Wissen Sie, was Sie dann fragen müssten?
Nein.
Welcher Bär?
Ja.
Und dann kommt die Pointe.
Der
Hubschraubbär.
Hubschraubbär, ja. 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 Das, ich meine, sowas gibt es ja bei uns auch. Das hat nur mit Knock-Knock nichts zu tun bei uns. Ja. Deswegen, das ist der Unterschied. Deswegen, wenn man bei uns,
die
ich habe
zum Jackie
auch gesagt, wenn man das Klopf-Klopf-Witz nennt, weiß keiner, worum es geht. Ne?
Was wenige über Sie wissen, dass Ihre Mutter eine dramatische KZ-Vergangenheit hat. Das ist in diesem Jahr genau 80 Jahre her, als Ihre Mutter und Ihr Bruder Peter nach Auschwitz deportiert werden sollten. Können Sie uns erzählen, was damals passierte?
Naja, meine Mutter sollte mit ihrem damaligen Sohn, also mit meinem Stiefbruder sozusagen, also mein Bruder Peter, sollte nach Auschwitz und hieß damals noch Leisersohn. Und Herr Eichmann, der berühmte Eichmann, war auch auf dem Bahnhof Grunewald und dann stieg meine Mutter in den Zug nach Auschwitz. Und Herr Eichmann stellte fest, dass auf der Karte kein Sohn vermerkt war. Und hat sie wieder rausholen lassen aus dem Zug, weil es wahrscheinlich eine weitere Frau Leisersohn ohne Sohn gab. Und so kam meine Mutter dann nach Theresienstadt. Und das war ihr Glück, denn Theresienstadt hat sie überlebt.
Sie haben es, glaube ich, mal so gesagt, der Massenmörder Eichmann wurde zum Lebensretter ihrer Mutter.
So könnte man sagen, ja.
Eichmann war der erste Nazi, der in Israel dann angeklagt wurde. Mhm. In der Nacht vom 31. Mai auf den 1. Juni 1962 wurde er durch Hängen hingerichtet. Mhm. Also im Grunde aktuell dieses Datum, wenn Sie sagen, 31. Mai, 1. Juni. Ist das etwas, was Ihnen manchmal durch den Kopf geht?
Nein.
Komplett abgeschlossen?
Komplett abgeschlossen, ja. Meine Mutter hatte damit auch komplett abgeschlossen.
Wie haben Sie denn über Ihre Mutter, über die Geschichte erfahren? Wie war das? Hat Ihre Mutter darüber je gesprochen?
Meine Mutter hat fast gar nicht gesprochen. Ich habe natürlich darüber erfahren, als der Eichmann-Prozess war, den meine Eltern verfolgt haben. Da habe ich das erfahren. Das war aber auch so ziemlich das Einzige, was ich erfahren habe. Ansonsten wurde über diese Zeit bei uns zu Hause nicht geredet.
Wie ist es Ihrem Bruder Peter ergangen?
Naja, der hat das auch überlebt. Meine Oma war ja auch da, die war schon ja vorher in Theresienstadt, die hat es auch überlebt. Und mein Bruder ist dann an sich ziemlich früh gestorben, mit Mitte 60. Er litt also Zeit seines Lebens an Krankheiten, die er sich dort eingefangen hatte. Und ja, da trug dann die Theresienstadtzeit dann doch viel dazu bei, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging.
Wann war der Moment, dass Sie sich mit der Familiengeschichte auseinandergesetzt haben?
Also ich habe mich immer versucht, damit auseinanderzusetzen. Nur wenn man da nicht weiterkommt, weil die Eltern abblocken, dann hört man irgendwann mal auf. Und dann gab es eine Sendung im WDR, Vorfahren gesucht, da haben sie mich angesprochen. Und da gab es einen professionellen Rechercheur. Und der hat Sachen recherchiert, die ich einfach nicht wusste. Und da ging es bei mir los, dass ich gesagt habe, so, jetzt musst du dich mal drum kümmern. Und da habe ich dann vieles erfahren. Da war ich auch in Theresienstadt und habe auch erfahren, warum meine Mutter vielleicht mit ihrem Sohn und ihrer Mutter überlebt hat. Weil meine Mutter mal Kindergärtnerin war, was ich alles nicht wusste. Meine Eltern hatten Textilgeschäfte. Und das war vielleicht der Grund, warum sie überlebt hat, weil die Kindergärtnerin brauchten in Theresienstadt.
Wie hat Ihre Mutter Sie geprägt?
Meine Mutter war eine sehr harte Frau. Meine Mutter ließ an sich nichts an sich ran.
Sind Sie auch so jemand?
Ja. Ich habe sie einmal weinen sehen, als meine Oma tödlich verunglückt war. Das war auch das einzige Mal.
Dient ja auch als Schutz, diese Härte, ne?
Ja, ich habe von ihr davon sehr viel mitbekommen. Also ich öffne mich sehr ungern.
Weil es wehtun könnte?
Ja, vielleicht. Oder weil ich andere Menschen damit nicht behellen will.
Ja. Und die Liebe zum Theater, ist die von väterlicher Seite entstanden oder wie kommt die?
Naja, ich habe das auch alles hinterher erst erfahren. Ich dachte immer, mein Vater ist Textilhändler. Mein Vater hatte 7000 Berufe. Der hatte einen Verlag, der war Theaterkritiker, der war Filmkritiker. Das wusste ich alles nicht. Der kannte ganz viele Leute, Werner Fink, die ganzen Kabarettisten von damals. Das habe ich dann schon mitbekommen, weil er davon erzählt hat. Und ich habe schon mit 10 Jahren die Münchner Lach und Schieß verfolgt. Also ich war nicht der Klassenclown in der Schule. Das hat sich bei mir alles später entwickelt. Aber wahrscheinlich habe ich das von meinem Vater, ja.
Sie haben immer einen Totenkopf dabei. Mhm. Können Sie es mal aufklären?
Ja, ich habe einen Freund in Hamburg, den Fritz Ahrens. Der hat einen Laden Pirate Style und der hat ganz verrückte Klamotten. Da haben auch alle Leute eingekauft, von Keith Richards angefangen und so. Der macht diese Ringe. Und diesen Totenkopfring, den habe ich schon sehr lange. Und jetzt hat meine Frau auch einen und das sind unsere Eheringe.
Und Sie haben mal gesagt, Sie hätten Ihre Ehen nicht so ernst genommen, sonst wären Sie nur einmal verheiratet gewesen. Wie meinen Sie das mit nicht so ernst genommen?
Naja, wenn man den Bund des Lebens schließt, muss man ja auch die Sache ernsthaft behandeln. Und ich habe das einfach nicht so ernsthaft behandelt. Ich habe mich irgendwie nie verheiratet gefühlt und habe dann gedacht, naja, mach mal dein Ding und das ist dann nicht so gut. Und deswegen ging das auch alles in die Hose. Aber ich meine, es gehören ja immer zwei dazu. Ne? Und das ist aber auch eine Erfahrungssache. Vielleicht war ich auch mit 50 einfach zu jung, um zu heiraten. Keine Ahnung.
Ja, ist die Frage, haben Sie vorher vermittelt? Sie meinen es ernst und dann geheiratet und dann war der Ernst weg?
Nee, ich habe das vorher schon ernst gemeint. Nur ich habe diese Eheschließung nie so ernst genommen. Weil ich mir dachte, ja gut, so. Das war vielleicht ein Fehler. Und mittlerweile habe ich es aber begriffen. Denke ich mal.
Ich habe ein Zitat gefunden, 2015. Die Lust, Frauen anzubaggern, hat dramatisch nachgelassen. Es macht einfach keinen Spaß mehr. Die Frauen, die man kriegen will, die kriegt man nicht, weil man zu alt ist. Und bei den anderen hat man keinen Bock. Jetzt hatten sie nochmal Bock oder hatte sie Bock und hat sie angesprochen?
Wir hatten beide Bock, sagen wir es mal so. Und die Frau, die ich jetzt habe, ist ja auch nicht mehr die Jüngste. Und wir haben beide alles hinter uns und wir müssen uns beide nichts mehr beweisen. Und deswegen funktioniert das.
Jetzt heißt es, klingt so, als sei es entspannter.
Es ist komplett entspannt, Gott sei Dank.
Und Ihre Frau Elena stammt aus Novosibirsk in Russland. Mhm. Inwiefern ist denn dann, jetzt müssen wir auf das Thema russischer Angriffskrieg kommen, inwiefern ist das bei Ihnen Thema?
Das ist ein großes Thema. Also meine Frau ist ja Russlanddeutsche und verdankt ihre Ausreise Herrn Gorbatschow. Als Gorbatschow auf die Macht kam, oder an die Macht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, kam, durften Deutschland russische Deutsche ausreisen. Und so konnte meine Frau mit ihrer Familie, mit ihren Schwestern, mit ihrer Mutter ausreisen. Das wäre sonst nicht möglich gewesen. Und deswegen schaut die nicht im Zorn zurück auf Russland, aber sie macht sich schon Gedanken, was da momentan passiert. Das ist schon, sie kennt die russische Mentalität. Und wir haben auch die Ukraine unterstützt, meine Frau auch. Das ist schon eine schwerwiegende Nummer, die jetzt da läuft.
Nachdem es jetzt diesen Drohnenangriff gab in Moskau, glauben Sie, das wird etwas in der Bevölkerung verändern?
Naja, das denken wir immer, weil wir uns in diese
Mentalität...
Westliche Brille, wir können uns da nicht reinversetzen. Meine Frau ist da etwas anderer Meinung, weil sie kennt die russische Mentalität, weil sie ja Russin ist. Und wenn man sich mal überlegt, sie hat Kontakt zu ehemaligen Freundinnen in Russland, die das Ganze völlig anders sehen. Also die schicken Nachrichten, wo sie sagen, Menschenskind, also was ihr da durchmacht, das ist ja furchtbar. Und meine Frau sagt immer, ich begreife das nicht. Die haben den Eindruck, uns geht's schlecht und ihnen geht's gut. Meine Frau hat mir erzählt, dass eine Freundin gesagt hat, uns geht's fabelhaft. Wir haben's warm und haben gerade ein Wildschwein geschossen. Mhm. So. Die denken, wir haben keine Heizung und nichts zu essen. Und das kann man den Leuten auch nicht klar machen, weil die nichts anderes hören.
Wollte gerade fragen, ist es so, dass sie die Nachrichten dann einfach auch gar nicht hören wollen? Weil die Möglichkeit bestünde ja schon, aber auch das kann man ja nicht immer erwarten, dass sich Menschen verpflichtend informieren.
Das ist richtig, nur wenn sie keine andere Informationsquelle haben, dann hören sie nichts anderes. Leute, die in Moskau oder St. Petersburg wohnen, haben es da einfacher, aber Leute, die in Sibirien wohnen, die kriegen keine anderen Nachrichten als diese staatlichen Nachrichten. Und wenn sie jeden Tag nur hören, wir sind das schönste, beste Volk der Erde und alle anderen wollen uns was Böses, dann glauben sie das und dann sind sie davon auch überzeugt. Deswegen ist es also ein bisschen schwierig momentan daran zu denken, dass es vielleicht in Russland einen Umsturz geben könnte. Also ich glaube da auch nicht so richtig dran.
Aus Marbach fragt Randolf Gessler, ich oute mich, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre als Tutti-Frutti-Schauer und er möchte wissen, was ist denn aus Tiziana geworden?
Ich habe keine Ahnung. Tiziana war damals schon bei den Grünen. Tiziana war sehr politisch engagiert, hat sich für Kinder eingesetzt. Ich nehme an, sie wird heute auch sowas machen. Sie ist ja schon ein bisschen älter, wie wir alle älter geworden sind. Also ich denke mal, die wird das immer noch mal. Eine sehr soziale Frau gewesen.
Gibt's denn eigentlich noch Kontakte zu diesen Zeiten damals? Alles nichts oder kam danach? Klar, Helle von Sinnen haben Sie bestimmt Kontakt.
Ja, natürlich. Ja, mit Helle habe ich Kontakt. Wir arbeiten ja immer noch zusammen. Und bei Tutti Frutti, die Einzige, die ich immer noch einmal getroffen habe, war Stella. Stella war, glaube ich, die Ananas. Ich habe keine Ahnung mehr, Zitrone oder weiß ich nicht mehr.
Was war das Konzept für alle, die es nicht geguckt haben? Ich habe es nicht geguckt, ich kann es nicht...
Ich habe keine Ahnung mehr.
Das Grinsen von ihm muss man sich jetzt dazu angucken.
Ich weiß es nicht mehr. Es gab aber auf jeden Fall alles sehr lustig.
Konzept war Busen zeigen, oder?
Konzept sowas. War, und dann hat einer gewonnen. Da gab es irgendwelche Länderpunkte und einer hat gewonnen. Oder?
Und das hat angeblich nie... jemand kapiert?
Das hat keiner kapiert. Naja, das lag aber daran, dass wir haben es ja in Mailand gemacht, wir hatten den italienischen Computer und die spielten um Lire und wir spielten um Punkte. Das heißt, ich musste anstatt einem Punkt 100.000 Punkte verteilen. Das hat irgendwann mal keiner mehr verstanden. Ja. Stella habe ich mal getroffen in München. Der gibt's gut, glaube ich.
Wieso Italien? Steckte Berlusconi dahinter?
Das war eine italienische Sendung, Colpo Grosso, die lief jeden Abend bei Berlusconi. Und Dr. Thoma, mein damaliger Chef von RTL, hat das gesehen und hat das eingekauft. Und dann haben die Italiener vorproduziert, dann sind wir nach Mailand geflogen und haben in 14 Tagen die ganze Sendung gemacht für ein Jahr.
Und da das vermutlich gut lief, hat sie Berlusconi irgendwann zu einer Party eingeladen, oder?
Nein, hat er nicht. Ich habe Herrn Berlusconi nicht kennengelernt.
Wie lange haben Sie das gemacht?
3 Jahre.
Was kam danach?
Danach kam erstmal eine Pause, weil ich zu meinem Programmdirektor Marc Conrad, den ich schon aus Radiozeiten kannte, gesagt habe, ich bin jetzt... In einer momentanen Situation, wo ich momentan nichts mehr machen kann, weil ich war ja abgestempelt als Tittenhugo und Herr der Möpse. Habe gesagt, ich brauche erstmal eine Pause und da sagte Herr Conrad zu mir, du machst keine Pause, du produzierst mehr RTL Samstagnacht. Das war's dann.
Ja, und der Humor hat's doch dann gleich wieder rausgerissen, oder?
Gott sei Dank, ja. Ja.
Ist man dann automatisch auf so eine Schiene festgelegt?
Nee. Also als die Nummer vorbei war mit Tutti Frutti, war es für mich vorbei. Und ich meine... Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir das heute machen würden, würde es keinen Mensch mehr interessieren.
Na, es gibt einen veritablen Shitstorm, nehme ich an.
Sowas, ja. Damals war das alles neu. Dass man einen nackten Busen im Fernsehen gesehen hat, war aber auch nicht neu. Das gab es ja vorher schon. Es gab die ganzen Filme, es gab FKK und mehr war ja in der Sendung nicht. Das war ja alles. Ich weiß auch nicht, warum das Ding so ein Erfolg war, aber keine Ahnung.
Würde das denn heute mit Männern, mit Transgendern, mit wem auch immer, wenn man das mixen würde das funktionieren?
Ja, sie versuchen es ja heute, nicht? Sommerhaus der Stars und Naked Island.
Guck ich nicht, keine Ahnung.
Ich habe es auch noch nie gesehen, aber das ist ja alles, das hat ja nichts mehr mit Lustigkeit zu tun. Bei uns war es ja wenigstens noch lustig. Also wir haben ja sehr gelacht während der Aufzeichnung, was ja keiner weiß. Für mich war das ja alles Kabarett, was wir da gemacht haben.
Aber eigentlich erstaunlich, dass wenig... Klamotte überhaupt noch zieht? Weil auf der Bühne hat man doch eigentlich alles schon gesehen, oder?
Man hat alles schon gesehen, ja. Aber das ist ein Thema, das wird auch in 2000 Jahren noch ein Thema sein.
Warum?
Das war immer ein Thema. Ja, warum? Weil es so ist, weil die Leute halt, es hat ja alles was mit Sexualität zu tun im weitesten Sinne und das wird ja immer bleiben. Die Leute werden sich auch weiterhin fortpflanzen. Also es sei denn, man erfindet irgendwann mal was, wo man das Knopfdruck machen kann im Internet, aber das glaube ich nicht.
Na, die KI, wer weiß.
Man weiß es nicht.
Hugo Egon Balder ist bei uns in SWRs Leute. Sie sind Berliner, Ur-Berliner,
ja,
sind viel rumgekommen. Wo
ja.
leben Sie denn jetzt?
In Hamburg.
War das ein Kulturschock?
ja, wenn man aus Köln kommt, ich habe 30 Jahre in Köln gelebt, ist es ein Kulturschock. Weil die Kölner sind ein tolles Völkchen, muss ich sagen. Also menschlich ist da klasse. Aber die Stadt ist architektonisch einfach eine Katastrophe und Hamburg ist einfach wunderschön.
Und Kulturschock war es dann inwiefern?
Im positiven Sinne. Und ich mag auch ich mag den Kölner Humor, ich mag aber auch den Hamburger Humor, der völlig anders ist. Der ist ein bisschen cooler.
Den muss man aber manchmal suchen.
Naja, wenn man aber weiß, wie die ticken, dann kriegt man das schon mit. Ne?
Da kommt wieder das verschmitzte Grinsen bei Ihnen.
Ja, also die sind englischer. Die haben mehr so den englischen Humor, die Norddeutschen. Ein bisschen ruhiger, aber dann richtig.
Gibt's Ihre Kneipe noch?
Ja.
Wie oft sind Sie dort?
Ja, wenn ich in Hamburg bin, bin ich am Wochenende dort und mache auch Musik mit, wenn ich dann körperlich fit bin.
Wann zuletzt?
Zuletzt auch schon eine Weile her. Wir spielen jetzt schon eine Weile in Stuttgart, waren vorher auf Tournee, also es ist bestimmt schon irgendwie 2 Monate her oder so.
Wie lang kann so ein Konzert dann gehen?
Ach, das kann lange gehen. Also früher war ich bis morgens 6 da mit unserem Gitarristen, dass wir dann zusammen haben wir Musik gemacht. Heute bin ich froh, wenn wir 12:30 fertig sind, weil dann bin ich fertig mit der Welt. Aber das ist schon so 4 Stunden geht das schon.
Zwick heißt die Kneipe, es gibt ja sogar 2 davon.
Ja.
Sie haben dann eine mitgegründet. Einmal die gibt's die Urkneipe, dann die, wo Sie auch drin sind. Und auf einer oder vielleicht auf beiden muss es dann zum Beispiel den Kochschinken geben, der Jimi Hendrix heißt. Hatten Sie Einfluss auf der Speisekarte?
Ja, wir haben mit Uli, mit meinem Partner, wir haben zusammengesessen und haben überlegt, wie nennen wir denn die ganzen Speisen, die wir anbieten. Die gibt's übrigens nur im Zwick St. Pauli in Pöseldorf. Also im Urzwick gibt's kein Essen mehr, deswegen darf man da rauchen da drin. Und ja, wir haben dann so einen Namen erfunden, ne?
Was verbirgt sich hinter der AC/DC-Atomsuppe?
Das ist eine Suppe, die sehr scharf ist.
Da sind Bohnen drin wahrscheinlich.
Da ist alles Mögliche drin. Ich habe sie noch nie gegessen, weil ich scharf nicht vertrage. Ich vertrage nur Salz.
Kochen Sie denn?
Nein.
Noch nie?
Nein.
Das klingt jetzt so, Herd, bleib mir weg.
Nein, ich kann nicht kochen. Einzig, was ich kochen kann, ist Wasser.
Trauern Sie denn manchmal noch so dieser Zeit der Altherrenwitze, als die Hochkonjunktur hatten, hinterher?
Nein, ich traue in der Zeit nicht hinterher. Das ist alles zu seiner Zeit. Ich meine, heute muss man aufpassen, welche Witze man erzählt. Aber auch das ist mir wurscht. Also, wenn die Leute, das ist ja immer so, wenn man mit Leuten zusammensitzt in irgendeiner Kneipe, das werden viele bestätigen. Die Witze, die immer funktionieren, sind meistens unter der Gürtellinie und auch so, dass man sagt, oh, das war jetzt aber also knapp an der Grenze, nicht? Ja, das ist so und das wird doch immer so bleiben. Aber deswegen ist man ja nun nicht immer hingestellt als frauenfeindlich oder wie auch immer. Das ist ja völliger Quatsch.
Naja, wir sind ja auch alle sexistisch und rassistisch. Es ist in uns Menschen drin. Wenn wir es uns bewusst machen, gehen wir anders damit um. Ich glaube,
ja,
dieses Bewusstmachen ist wichtig.
Na klar, man muss auch über sich selber lachen können. Und man muss auch selber mal verarscht werden. Das macht ja auch Spaß, das ist doch lustig.
Wann wurden Sie zuletzt verarscht?
Ach, ich werde laufend verarscht.
Haben Sie ein Beispiel? Fällt Ihnen was ein?
Nee, momentan nicht, aber da gibt's viele Sachen. Also wenn ich mit Kollegen zusammen bin, viele, viele Geschichten. Frau von Sinnen, der alte Mann, das geht laufend. Herr Balder, können Sie noch laufen? Geht's noch, soll ich Ihnen helfen? Und so. Da lache ich mich tot, das ist doch großartig.
Aber jetzt um 11.42 Uhr einen dreckigen Witz kriegen Sie raus, oder?
Ja, die kennt man ja schon alle. Also ich kann den folgenden Witz erzählen. Wussten Sie eigentlich, dass mein Penis im Guinness-Buch der Rekorde war?
Wegen?
Nee, und dann haben sie mich auch aus der Buchhandlung geworfen.
Okay, der muss aber auch erstmal sacken.
Der muss erstmal sacken, ja.
Heute Abend wird im Zwick ja das Hinspiel der Relegation HSV Stuttgart übertragen. Mhm. Sind Sie Fußballfan?
Ich bin Fußballfan, aber für keinen bestimmten Verein. Mein Herz schlägt natürlich jetzt immer ein bisschen mehr für St. Pauli, weil ich dort meine Kneipe habe. Das ist klar, deswegen mag ich den Verein auch. Ansonsten bin ich kein Fan für eine bestimmte Mannschaft. Ich fand es schade, dass Dortmund nicht Meister geworden ist, obwohl ich auch Bayern mag, weil die einfach jahrelang eine gute Politik gemacht haben. Was momentan da passiert, ist nicht so lustig. Aber den Dortmundern hätte ich es einfach mal gegönnt.
Naja gut, aber ist dann einfach selbst versemmelt.
Ist selbst versemmelt, ja. Das ist richtig. Und wie das heute Abend wird, das weiß ich nicht.
Sie wollen auch wahrscheinlich nichts prophezeien.
Also ich denke mal, dass Stuttgart es schaffen wird.
Das müssen Sie ja jetzt hier sagen.
Nee, muss ich nicht, aber ich verfolge ja auch den HSV. Und die haben in den letzten Jahren, wir wissen es ja alle immer, im letzten Moment haben die alles verpasst. Also das wäre schon ein Wunder, wenn sie es diesmal packen würden.
Was halten Sie vom Trainer Sebastian Hoeneß bei den Stuttgartern?
Ich finde ihn gut. Das ist ein junger Mann, der ist klasse. Er hat natürlich mit seinem Namen zu kämpfen. Also vielleicht sollte er sich umbenennen in Sebastian Müller.
Sie haben sich ja auch mal umbenannt.
Ja, ich heiße ja an sich Egon Hugo, ja. Ja, jetzt heiße ich Hugo Egon.
Gut, das wird dem Hoeneß auch nicht helfen.
Nee, das bestimmt nicht.
Was so leicht aussieht auf der Bühne, wie viel Arbeit steckt dahinter, damit es so leicht wirken kann?
Ach na ja, gut, man muss Text lernen und dann probiert man. Und dann hat man den Regisseur, der glücklicherweise auch der Autor dieses Stückes ist und auch noch mitspielt, der einem dann einige Sachen sagt, wie er es gerne hätte. Und dann versucht man das hinzukriegen. Und wenn man dann fertig ist, dann spielt man. Nicht? Wir spielen übrigens in der Komödie Markwart, das gehört dazu, nicht damit die Menschen nicht ins Schauspielhaus rennen.
Direkt auf der Königstraße, an dem Eck.
Um die Ecke in der Boltstraße, ja. Nee, aber das geht bei uns, also bei Heinersdorf, der das Stück auch geschrieben hat, wenn wir proben, das ist immer sehr easy. Wir proben auch nicht lange, also es sind 3 Wochen maximal. Und
dann 2 Stunden sind es mit Pause, also ist ja schon eine Menge Text. Wie schaffen Sie sich den Text drauf?
Naja, ich habe da meine eigene Art, jeder hat seine andere Art. Ich komme immer zur Probe und kann nichts. Und Heinersdorf ist immer verzweifelt, wenn ich nach 2 Wochen immer noch nichts kann.
Sie lassen sich was beibringen, oder wie?
Ja, ich lerne beim Proben. Ich setze mich nicht zu Hause hin und lerne den Text auswendig. Ich lese es mir durch, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch laut, und dann proben wir. Und dann lerne ich bei den Proben. Und einen Tag vor der Premiere kommt Heinersdorf zu mir und sagt, verdammte Scheiße, kannst du das bis morgen? Und ich sage, ja, und dann kann ich es auch.
Heißt das, Sie brauchen diese Situation, das Umfeld um sich, damit es besser in den Kopf reingeht?
Es ist einfacher für mich, als zu Hause alleine zu lernen.
Ja, war das schon immer so?
War schon immer so, ja. Ja. Ich lerne ziemlich schnell, also ich habe da keine Probleme mit.
Wann ging mal so richtig was schief?
An sich nie. Nie. Nee, bis jetzt ist noch nichts schief gegangen.
Gibt es nicht so die peinlichste Panne, die man immer wieder erzählt?
Ne, wir haben einmal, als wir gespielt haben, war das Stück zu Ende und es ging weder das Licht aus, noch fing die Musik an. Es passierte gar nichts. Und die Leute saßen unten und wir standen oben. Und ich dachte, na, warten wir noch einen Moment, vielleicht passiert doch was. Und passierte nichts. Und dann habe ich zum Publikum gesagt, ja.
Sie dürfen klatschen.
Ja, jetzt Schluss. Das war's. Ja. Gut, das kann mal passieren. Das ist nicht schlimm.
Ja, das ist ja auch nicht dramatisch.
Nein, ist nicht dramatisch. Die Menschen im Zuschauerraum mögen Fehler.
Total. Also wenn was schief geht, ist ja eigentlich auch was ganz Schönes,
ja,
oder?
Ja, das ist auch schön.
Was wäre denn so ein Fehler oder irgendwas, eine Panne oder irgendwas, was Sie sich wünschen, dass mal Scheinwerfer zerspringt oder so?
Das hatten wir alles schon. Ja. Na, das ist dann eher schreckhaft.
Na, wenn es im richtigen Moment passiert, Gott spricht und dann zerbricht der Scheinwerfer, dann passt
ja,
der
gut,
manchmal.
Das wäre schön, aber bei uns spricht kein Gott. Und nee, also ich wünsche mir an sich keine Panne. Das darf man auch nicht. Schön ist es immer, wenn wir selber auf der Bühne über das, was wir machen, lachen müssen und dann einfach mal kurz unterbrechen. Und ich habe schon mal bei einer Vorstellung, wo wir wirklich aufhören mussten, weil wir nicht mehr konnten vor Lachen. Und die Leute auch gelacht haben. Und als es dann die Leute ausgelacht haben, habe ich dann das Publikum gesagt, diese Scheiße passiert jeden Abend. Dann ging es wieder los. Also das kann man schon mal machen. Man muss dann nur schnell wieder ein Stück zurückfinden.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.